Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath. Das höchste Gut ist die Gesundheit. Jedenfalls ist das die vorherrschende Meinung scheinbar in den deutschen Köpfen. Der Gesundheitswahn treibt so weit, dass die Leute dabei vergessen, überhaupt noch Lust am Leben zu empfinden. Im Studio begrüße ich Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind Theologe. Sie haben nebenbei auch noch Philosophie studiert und Sie kennen im Grunde genommen den Menschen. Sie wissen, was zur Lebenslust führen könnte und was daran hindert.
Also ob ich den Menschen so genau kenne und ob ich das alles weiß, weiß ich nicht genau. Aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen in letzter Zeit in der Tat aus der Gesundheit so eine Art Ersatzreligion machen und sich damit quasi das Leben nehmen. Das heißt, sie rennen durch die Wälder, sie essen Körner und Schrecklicheres und sterben dann trotzdem, obwohl sie das ganze Leben lang eigentlich versuchen, vor dem Tod wegzulaufen. Und das finde ich keine kluge Lebensphilosophie.
Nun ist ja aufgrund dessen, dass der Mensch denkt, dass das höchste Gut die Gesundheit ist, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als für diese Gesundheit alles zu tun. Diese Gesundheitsreligion ist aber extrem teuer. Sie haben da ein Zahlenmodell errechnet, dass die Krankenkassen, die Deutschen, über 500 Milliarden Mark oder Euro für Gesundheit ausgeben. Das sprengt absolut den Rahmen. Wo soll das hinführen?
Also dieser, ich sag mal, dumme Spruch, das höchste Gut ist die Gesundheit, den man überall hört, bei jeder Geburtstagsfeier, überall. Und das wird auch so geistlos vor sich hingesetzt, absolut political correct. Wie das Amen in der Kirche sagt man das halt, ohne weiter nachzudenken, was das bedeutet. Ist natürlich völliger Quatsch. Das höchste Gut war in der gesamten philosophischen Tradition des Ostens und des Westens niemals die Gesundheit. Das ist ein so zerbrechliches Gut, dass man das natürlich nie für das höchste Gut erklärt hat. Doch heute gilt das. Und das Problem ist nun, wenn tatsächlich Gesundheit das höchste Gut wäre, dann wäre maximale Diagnostik, maximale Therapie für jeden Einzelnen von uns absolute Pflicht der Gesellschaft und des Staates. Man müsste alles untersuchen, man müsste Prophylaxe betreiben von morgens bis abends. Wir kämen aus der Röhre gar nicht mehr raus. Wir würden vom Fahrrad zu Fahrrad rennen. Und ich traue mir zu, wenn jemand behauptet, er sei nicht genügend untersucht, dass ich sehr schnell mit ihm darüber rede, wann er die letzte Darmspiegelung hat. Und da wird er sehr nachdenklich. Das heißt, man würde sich die Hölle auf Erden verschaffen, wenn das tatsächlich so wäre. Maximale Diagnostik, maximale Therapie. Das Zweite aber, und das ist ein politisches Problem, wenn Gesundheit tatsächlich das höchste Gut wäre, wie alle Welt sagte, und man maximale Diagnostik und maximale Therapie für jeden Einzelnen betreiben würde, dann wäre das morgen schon der sofortige Zusammenbruch des Gesundheitswesens, finanziell. Und Sie haben das eben schon gesagt, die Ausgaben aller Krankenkassen haben im letzten Jahr die Ausgaben des Bundeshaushalts überschritten. Und wenn man jetzt noch mal dazu nimmt, die ganzen Fitnessstudios, Wellness-Einrichtungen, Reformhäuser und was es nicht alle gibt, könnte man sagen, ganz Deutschland ist eine einzige Gesundheitsindustrie. Wir arbeiten nur noch, um uns ein Auto leisten zu können, mit dem wir zum Arzt und zum Psychotherapeuten oder zum Fitnessstudio fahren. Und von daher wird deutlich, dass die Kostensteigerung im Gesundheitswesen, von der alle Welt spricht, aus meiner Sicht letztlich religiöse Gründe hat. Wenn tatsächlich das Gesundheit das höchste Gut ist, dann ist ein Politiker, der sagt, bei der Gesundheit sollen wir Einsparungen machen, nicht mehr wählbar. Also weil der Kollege von der anderen Partei natürlich sofort sagt, aha, der Kollege, das gilt für alle Parteien, was ich hier sage, von der FDP bis zur PDS, der Kollege von der anderen Partei ist der Auffassung, wir sollen hier weniger alt werden als im Nachbarwahlkreis. Das ist absolut Totschlag. Man kann im Gesundheitsbereich, bei der Gesundheitspolitik sagen, man ist für eine höhere Effizienz des Systems. Das ist wunderbar. Aber man kann auch jeden Kaninchenzüchterverein effizienter machen. Da gehört überhaupt nichts zu. Man kann sagen, was weiß ich, man möchte dafür sorgen, dass man mehr Prophylaxe betreibt. Keine Zweiklassenmedizin. Oder alles medizinisch Notwendige, das ist der beliebteste Begriff. Alles medizinisch Notwendige muss für jeden Bürger selbstverständlich passieren. Gibt es immer Beifall, Buffet anschließend. Sobald ein Politiker sagt, was medizinisch notwendig ist und vor allem, was nicht medizinisch notwendig ist, ist er nicht mehr wählbar. Und das führt dazu, dass wir eigentlich seit 20 Jahren, das ist meine These jedenfalls, in den westlichen Gesellschaften, in Amerika, in England, in Deutschland, in Frankreich, keine Gesundheitspolitik mehr betreiben. Das sind nur noch Riten. Also ich habe mal geraten, man müsste eine Talkshow von vor 4 Jahren heute wiederholen über Gesundheitspolitik mit Köpfen, die immer noch im Geschäft sind. Man bräuchte, das würde man überhaupt nicht merken, wie damals bei einer Neujahrsansprache unseres Bundeskanzlers Helmut Kohl, da hat man ja die falsche Ansprache ausgesendet, die von vor einem Jahr, und das hat kaum jemand gemerkt. Weil es immer die gleichen Riten sind. Also man kann nicht wirklich Politik treiben und man kann vor allem nicht für Einschränkungen sein. Und das führt dazu, dass der Riesentanker Gesundheitswesen vor sich hinfährt Und beim Blick auf die Kommandobrücke stellt man fest, dass sie leer ist. Also niemand steuert das Gesundheitswesen. In der Kajüte wird immer wieder Schwarzer Peter gespielt und die üblichen Verdächtigen verhaftet, die angeblich schuld sind, dass die Kostensteigerung nicht begrenzt wird. Also die Pharmaindustrie, die Apotheker, die Ärzte, die Krankenhäuser, die Krankenkasse oder die Politiker. Nach meiner Sicht sind es auch nicht die Politiker schuld. Jede demokratische Gesellschaft hat die Politiker, die sie verdient. Aber solange wir in allen Geburtstagsreden von Flensburg bis Passau, also in ganz Deutschland, Gesundheit als höchstes Gut preisen, müssen wir uns nicht wundern, dass Gesundheitspolitik de facto nicht stattfindet. Denn Politik ist die Kunst des Abwägens. Ein höchstes Gut kann man überhaupt nicht abwägen, dafür muss man alles tun. Und weil das so ist, haben wir in einer Situation, wo Gesundheitspolitik de facto nicht stattfindet und die Kostensteigerung immer weitergeht. Und da aber das Geld nicht unbegrenzt ist, gibt es dann alle möglichen Tricks, alle möglichen Skandale oder man konzentriert sich auf Ersatzthemen. Also in Deutschland ist das klassische Ersatzthema zum Beispiel der Zahnersatz. Der Zahnersatz hat den großen Vorteil, dass er mit Gesundheit absolut gar nichts zu tun hat. Also der Zahnersatz ist sozusagen das Toupet für den Mund, ist eine ästhetische Frage. Mit Gesundheit hat er überhaupt nichts zu tun. Alle gesundheitsrelevanten Funktionen des Zahnersatzes kann ein guter deutscher Fleischwolf problemlos reproduzieren. Wobei ich vielleicht nochmal betonen muss, wenn jemand sich keinen Zahnersatz leisten kann, ist er natürlich sozial diskriminiert. Und da muss man drüber reden, das ist nicht in Ordnung. Aber es ist keine Gesundheitsfrage. Und deswegen kann man so gut darüber diskutieren. Wenn jemand Gold und Platin in den Zähnen haben will, das soll er mal gefälligst selbst bezahlen. Das kann man diskutieren. Nur bei der Gesundheit, das ist ein heiliger Begriff und da muss man höchst vorsichtig sein. Und da gibt es strenge Political Correctness. Ich habe mal in einer Talkshow diskutiert mit Politikern in Österreich und alle Politiker redeten über den Zahnersatz, auch in Österreich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal über Insulinpumpen reden. Es gibt inzwischen Insulinpumpen, die man jemandem unter die Haut so implantieren kann und wo man sozusagen den eigenen Terminkalender eingeben kann, sodass immer so viel Insulin ausgeschüttet wird, wie der Diabetiker gerade braucht. Medizinisch ist überhaupt keine Frage. Wenn jemand sowas hat, bei dem das indiziert ist, dann wird er statistisch älter als jemand, der das nicht hat. Also das ist schon gravierend. Der wird älter, ist nicht irgendwas. Ja? Wenn man aber morgen schon allen Diabetikern Deutschlands oder Österreichs eine solche Pumpe implantieren würde, wäre das der sofortige finanzielle Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Allein das. Kollegen von anderen Fachgebieten haben mir berichtet, bei denen, also bei Herzschrittmachern zum Beispiel, ist das ganz vergleichbar. Also nur bei einer einzigen Methode wäre das schon der sofortige Zusammenbruch. Und an der Stelle habe ich einen Satz gesagt, der absolut political incorrect ist. Wenn Sie jetzt den folgenden Satz als Politikerin sagen würden, wären Sie sofort nicht mehr wählbar, ist folgender Satz. Reiche Menschen konnten immer schon älter werden als Arme. Und das ist, zwar Gott sei Dank abgemildert, auch heute noch so. Und das wird weiter so bleiben. In der Talkshow, wo ich das gesagt habe, haben alle Politiker anschließend hastig wieder über den Zahnersatz diskutiert und sich am Zahnersatz festgebissen sozusagen. Und am Schluss, nach der Talkshow, kamen sie dann einzeln zu mir und haben gesagt, Herr Lütz, Sie haben natürlich recht. Aber das öffentlich zu sagen, ist politischer Selbstmord. Das heißt, ich glaube, wir können eine vernünftige Gesundheitspolitik nur machen, und das ist der Appell des Buches ein bisschen, wenn wir Gesundheit vom Sockel holen, wenn wir nüchtern darüber reden, wenn wir sagen, Gesundheit ist ein hohes Gut, aber nicht das höchste, das man auch abwägen kann, wenn wir eine Gesundheitspolitik machen, dass Leute sich individueller versichern können und man nicht sozusagen insgesamt, wie in England zum Beispiel, insgesamt einen Schnitt macht und sagt, ab 70 gibt es bestimmte Operationen nicht mehr. Das ist eine Diskriminierung alter Menschen. Aber dass jemand zum Beispiel mit 25 Jahren entscheidet, jemand, für den Gesundheit das höchste Gut ist, ich möchte bis zum 95. Lebensjahr die beste Medizin haben, dann muss der gegebenenfalls auf sein Auto verzichten, auf Urlaub verzichten, auf was weiß ich alles verzichten und steckt sein Geld in diese Versicherung. Und ein anderer mit gleich viel Geld, der vielleicht Christ ist und sich sagt, für mich ist mit dem Tod nicht alles aus. Ich glaube, Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Ich möchte das Geld in die dritte Welt spenden, armen Menschen spenden, meinen Enkelkindern und möchte mich nur so eine Grundversicherung machen. Und ich möchte eben mit 90 nicht mehr die optimale medizinische Versorgung. Der müsste das auch können. Nur schon das vorzuschlagen, ist fast Gotteslästerung, weil Gesundheit natürlich das höchste Gut ist. Und wenn man nicht für die Gesundheit alles tut, manche Leute denken, auch wir Christen müssten das tun, das stimmt überhaupt nicht. Ich kenne einen Kardinal, der einen Hirntumor hatte und kann man sogar sagen, Kardinal Höffner,
Und der abgelehnt hat, dass man noch alle möglichen mal, der musste sowieso sterben, das war klar. Aber der abgelehnt hat, dass man da noch Operationen und was weiß ich alles macht, lasst mich sterben. Und jemanden sterben lassen, das ist durchaus christlich. Der Robert Spähmann hat ein sehr schönes Buch geschrieben, sehr lesenswert. Das heißt, sterben lassen statt töten. Also wenn wir nicht, auch aus christlicher Sicht, sagen, wir respektieren das Leben, das Gott uns schenkt, aber Gott schickt uns auch das Sterben. Und das muss man auch respektieren und nicht immer weitermachen mit allen Mitteln, jemanden da noch das Leben verlängern, um jeden Preis. Natürlich soll man die nötigen Krankheiten bekämpfen, aber nicht mit dieser manipulativen Intensität. Und ich denke, wenn man so gelassener damit umgeht, dann kann man auch über die Frage, wie geht ein menschliches Sterben, ganz anders reden, als wenn es immer nur die eine Seite gibt, die sagt, Lebenverlängerung um jeden Preis, so lange wie irgendwie möglich. Und die andere Seite, die sagt, nein, ich möchte auch ein Recht haben, mich umzubringen, wenn ich nicht mehr will und so weiter. Also ich glaube, hinter diesen ganzen Debatten, Gesundheit als höchstes Gut, steht weltanschaulich oder menschenanschaulich die entscheidende Frage in unserer Gesellschaft, auch die entscheidende ethische Frage.
Nun ist es natürlich so, dass man die Uhr jetzt nicht zurückdrehen wird, sondern es ist eher so, dass man geneigt ist, alles zu tun, um gegebenenfalls Leben zu verlängern. Es gibt da die abstrusesten Methoden und teilweise grenzt das auch an Mord, auch wenn man das so nicht sagen darf. Es wird ja jede Menge Missbrauch im Namen des Lebens betrieben.
Also ich finde die Mentalität, Leben zu verkürzen, die Euthanasie-Mentalität durch Töten menschliches Leben zu verkürzen, ist eine menschenverachtende Mentalität. Aber es ist auch eine menschenverachtende Mentalität, einen Menschen zu zwingen, mit allen Mitteln weiterzuleben, obwohl er gar nicht möchte und obwohl er die alte Frau sagt, die krebskrank ist, die sagt, lasst mich sterben, ich habe mit dem lieben Gott abgeschlossen, lasst mich wirklich sterben. Und das auch zuzulassen, das finde ich sehr wichtig und das ist sehr christlich. Und das ist ganz unsere katholische Auffassung.
Ja, dann hat man natürlich in der Diskussion, in diesem Punkt immer die Schwierigkeit festzustellen, wann ein Mensch wirklich aus freien Stücken sagt, ich möchte jetzt nicht mehr. Lasst mich einfach sterben. Ich möchte jetzt nicht mehr alles tun. Oder wann es eventuell auf den Druck von Angehörigen vielleicht entsteht oder der Druck, der vielleicht gar nicht ausgeübt wird, wird aber von den Alten gespürt. Man hat ja dieses Problem jetzt auch in den Niederlanden wohl. Mit der Euthanasie kehrt einfach das Problem ein, dass man im Grunde genommen Leben beenden kann. Und die demografische Entwicklung führt einfach dahin, dass die Alten, die Schar der Alten in unserem Staat wächst, dass man sich überlegt, das ist ein Problem der Zukunft und da liegt ja diese Euthanasie als Lösung ganz nahe.
Also man muss für Holland zum Beispiel mal sagen, was viele Leute gar nicht wissen, die holländische Regierung macht, seit es dieses Gesetz gibt, dass man die Leute totspritzen kann, muss das ja mal so dramatisch sagen, wie das ist, wenn sie selbst zustimmen in der Regel und wenn eine Kommission zugestimmt hat. Die holländische Regierung lässt es untersuchen pro Jahr und stellt dabei fest, etwa 250 Niederländer werden pro Jahr getötet, obwohl sie noch bei vollem Bewusstsein sind und ohne zugestimmt zu haben. Das widerspricht zwar dem Gesetz.
Wie ist das möglich?
Und das kommt überhaupt nur raus, weil das anonymisiert ist. Also das, die brauchen den Namen nicht. Und ich glaube, das ist möglich, weil wenn der Damm mal gebrochen ist, dann geht es immer weiter. Und das muss man sich jetzt gar nicht hochkriminell vorstellen. Das sind Situationen, wo die Angehörigen mit so einer Kommission sprechen und sagen, ach, wir wollen den Vater mit dem Problem nicht mehr behelligen. Er ist sowieso so krank. Das entscheiden wir jetzt so. Und das führt zu gravierenden auch Menschenwürde-Konsequenzen oder Konsequenzen im Menschenbild einer Gesellschaft. Was Sie sagen, diese Missbräuche, die dann eintreten, sind ja naheliegend. Und es sind eigentlich keine Missbräuche, sondern es ist eigentlich nur die konsequente Umsetzung eines falschen Gesetzes. Also wenn man da mal eine Grenze überschritten hat, dann gibt es kein Halten mehr. Und deswegen ist wichtig, Papst Johannes Paul II. Hat das immer wieder betont, in Evangelium Vitae, einer seiner zentralen Lehrenzykliken, wo er von der Kultur des Todes spricht, die uns gefährdet und die durchaus in solchen Gesetzgebungen zum Beispiel zu sehen ist. Und einer Kultur des Lebens, die unsere christliche Kultur eigentlich sein sollte und die wir auch vermitteln sollten. Und ich glaube, dass auf dem Gebiet der Gesundheitsreligion, dass im Kern unserer ganzen bioethischen Debatten, die wir führen, Das Problem dieser Gesundheitsreligion liegt, die höchst populär ist, die absolut mehrheitsfähig ist, ich glaube, ich unterstelle in allen westlichen Gesellschaften, und die letztlich ein anderes Menschenbild als das christliche Menschenbild hat. Und Menschenbilder einer Gesellschaft verändern sich ja nicht durch Abstimmungen oder durch einen Parlamentsbeschluss oder so etwas, sondern subtil, subtil. Und die Gesundheitsreligion, die, glaube ich, die teuerste und mächtigste Weltreligion aller Zeiten ist, länderübergreifend herrschen, auch Christen hängen der inzwischen an, in naivster Weise. Also bei uns gibt es Heilfasten in der Fastenzeit inzwischen, der Pfarrer ist auch noch ganz stolz, die Quote stimmt, die Leute strömen in Massen, im wörtlichen Sinne. Aber ich meine, früher fastete man, um zu verzichten und dadurch irgendwann in den Himmel zu kommen. Heute fastet man, um möglichst spät und möglichst gesund in den Himmel zu kommen, was ein völlig anderer Ansatz ist. Aber auch bestimmte Christen laufen damit. Und von daher glaube ich, die Atmosphäre unserer Gesellschaft ist die Atmosphäre dieser Gesundheitsreligion. Und das hat dann auch ethische Konsequenzen. Wenn nämlich der gesunde Mensch der eigentliche Mensch ist, dann ist der Kranke, vor allem der nicht mehr heilbar Kranke, der chronisch Kranke oder der Behinderte, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und die Gesundheitsreligion hat bei uns inzwischen ihren eigenen Fundamentalismus entwickelt. Und der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion, das ist die sogenannte Ethik des Heilens. Also ne, diskutieren wir bei uns in Deutschland drüber. Die Ethik des Heilens ist sozusagen das Ende der Ethik. Die Ethik war einmal der argumentative, kontroverse, philosophische Diskurs über Moral. Das nannte man Ethik, auch kontrovers und so. Sobald heute jemand Ethik des Heilens sagt, ist Ende der Debatte. Dann wird es sakral, heiligmäßig. Wollen Sie etwa einem mukoviszidosekranken Kind erklären, aus welchen absurden ethischen Gründen Sie ihm nicht helfen wollen? Hat der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog sinngemäß ungefähr gesagt. Dass die scheinbar so absurden ethischen Gründe sind, dass man einen Menschen am Beginn seiner Existenz dafür opfert, dass ein anderer Mensch geheilt wird, wenn Sie das sagen, gelten Sie als zynisch. Das heißt,
es gibt keine Argumente gegen die Stammzellenforschung in der modernen deutschen Gesellschaft.
Das ist das Stichwort. Ja, genau darüber wurde das damals gebracht, hat Roman Herzog im Zusammenhang mit dieser Debatte gebracht. Das heißt, bei den embryonalen Stammzellen hat man damals zum Beispiel behauptet, man könne damit irgendwann mal Parkinson heilen. Ich selbst bin Neurologe, das ist wissenschaftlich sehr unwahrscheinlich, aber das war damals ein guter Werbegag, sehr wirksam. Und wenn man morgen im Fernsehen so eine Heilung zeigen würde, glaube ich, hätten wir übermorgen, wäre das Ende der Debatte über embryonale Stammzellen. Natürlich, da kann man ja jemandem mithelfen. Also wollen wir das auch. Und das Gleiche gilt auch, Sie haben eben das Thema Euthanasie angesprochen, das Gleiche gilt auch am Ende des Lebens. Ich befürchte, dass wenn man morgen Abend bei uns in Deutschland, im deutschen Fernsehen, den Film Ich klage an zeigen würde. Der Film Ich klage an, muss man wissen, ist in der Nazizeit von Goebbels, dem Propagandaminister damals, in Auftrag gegeben worden, um die Euthanasieaktion zu unterstützen. Also Behinderte wurden damals getötet, schreckliche Geschichten. Das wurde beendet durch die Predigten des Bischofs von Münster, dem späteren Kardinal von Galen. Und damals sollte dieser Film die Leute sozusagen motivieren. Und es ist ein brillant, teuflisch gemachter Film. Man darf den Gott sei Dank in Deutschland nicht sehen. Er ist mal beschrieben worden in einem Buch. Der Mann ist Arzt von altem Schrot und Korn. Seine Frau hat MS, Multiple Sklerose, und fleht ihn an, ihr einen guten Tod zu geben. Sie halte das nicht mehr aus, das sei unwürdig. Und er sagt, nein, ich bin Arzt, Eides Hippokrates, ich werde nie einen Menschen töten, schon gar nicht meine geliebte Frau. Und dann wird ganz einfühlsam erlebt der Arzt das Leiden seiner Frau und er schwankt langsam. Und dann wird da noch so eine Dreiecksgeschichte, so eine Liebesgeschichte draufkommen, viel Geigen im Hintergrund. Und schließlich überzeugt, in Anführungszeichen, er sich, nimmt die Tropfen, gibt sie seiner Frau und dann kommt das berühmte Ich klage an. Ich klage eine Gesellschaft an, die dieser Frau, meiner geliebten Frau, nicht geholfen hat. Ich klage mich selbst an, dass ich ihr nicht vorher geholfen habe. Ich glaube, wenn das morgen Abend im deutschen Fernsehen gesendet würde, ohne den Kommentar, dass es aus der Nazizeit ist, hätten wir übermorgen eine Euthanasiebewegung in Deutschland. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass das Menschenbild der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen längst nicht mehr gilt international. Der gesunde Mensch ist der eigentliche Mensch. Und der Kranke, dem muss man einen guten Ausgang produzieren. Und wenn man nichts mehr machen kann, also Heilung, ja, solange man noch was tun kann, ich sage auch mal, solange eine Gesundheitsindustrie Geld verdienen kann und was verbessern kann und stylen kann und Schönheitschirurgie, also solange man was machen kann. Übrigens, das Ziel darf nie erreicht werden. Also Schönheitschirurgie erreicht ja nicht Schönheit, sondern absolut hässliche Wracks zum Schluss. Das ist halt so. Ja, da sieht man überall Barbie-Puppen. Ja, aber diese Barbie-Puppen, alte Barbie-Puppen sehen schrecklich aus. Aber das Ziel muss so utopisch sein, dass es wirklich nie erreicht wird. Und das Ziel, absolut gesund zu sein, das kann man eigentlich nicht erreichen. Und wenn Sie zufällig körperlich gesund sind, unterhalte ich mich mit Ihnen psychotherapeutisch über Ihre frühe Kindheit und ich finde was, ich bin sicher. Immer. Das ist ein Scherz natürlich, ich mache sowas nicht. Aber wenn man böse will, kann man natürlich diesen Gesundheitsbegriff immer utopisch als Ziel hinsetzen, nie erreichbar machen, aber sozusagen kultisch für den zentralen religiösen Begriff erklären. Und das tun wir heute. Und wie gesagt, auch die Christen laufen bei diesem Marathon quasi mit. Viele davon, nicht alle. Wir beide zum Beispiel nicht.
Was kann man denn dagegen tun?
Also, sitzen bleiben, wie wir.
Es liegt aber nun mal im Trend, dass man immer älter wird, dass man meint, dass es möglich ist, alle Krankheiten zu heilen. Wer soll denn eigentlich nun bestimmen? Hier ja, dort nein, das darf getan werden, dort hat es keinen Sinn mehr. Soll man sich selber auch in die Situation begeben, dass man nach der These, die Sie aufstellen, sich jetzt zurücklehnt und sagt, okay, also zu viel Diagnose macht mich eventuell krank. Das liegt ja auch jetzt eher im Trend, dass man früh Diagnosen anstellt. Ich mache jetzt lieber gar nichts und dann habe ich immer noch eine Chance, dass dadurch, dass ich es gar nicht bemerke, ich vielleicht noch nicht gesund bin, aber wieder gesund werde.
Also, ich finde das ganz wichtig, dass Sie das sagen. Die Polemik in meinem Buch geht gegen diese quasi religiöse Verherrlichung der Gesundheit. Als Christen müssen wir natürlich sagen, Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Das habe ich eben klar gesagt, aber es ist ein hohes Gut. Gar keine Frage. Der Apostel Paulus nennt den Leib den Tempel des Heiligen Geistes. Dafür müssen wir was tun. Jesus heilt ja auch Menschen körperlich. Das heißt, Gesundheit scheint auch in der Botschaft Jesu eine Rolle zu spielen. Die Apostel werden gesendet, den Glauben zu verkünden und zu heilen. Also das spielt immer eine Rolle. Das heißt, wir müssen für unsere Gesundheit was tun. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn ich einen Vortrag über das Buch halte, dann mute ich an der Stelle meinem Publikum immer so einen Salto Mortale zu, weil ich sage, also Moment mal, also ist zwar alles ziemlich witzig und realsatirisch und völlig überzogen und völlig verrückt in vielen Teilen, aber trotzdem, wir müssen für die Gesundheit was tun. Also das heißt, dass wir heutzutage ungesund sitzen in den Büros auf komischen Stühlen, dass man da auch mal ins Fitnessstudio geht, da habe ich nichts gegen. Nur das Übermaß, der Schwulst, dieses pathetisch-missionarische Geschwätz, diese Städtemarathons, wo die Leute gehetzt, schwitzend durch Städte rennen, hässliche Straßen, alles im Kreis, im Rudel. Ich stelle mir immer vor, beim Köln-Marathon käme ein Marsmensch und ich müsste ihm angesichts dieser schwitzenden Rudel, die da im Kreis rennen, erklären, das sei der Homo sapiens sapiens. Also ich bekäme Erklärungsnotstand. Aber dass man etwas Ausgleichssport macht, dass man auch bei der Ernährung mal sieht, dass man nicht immer nur ungesund ist. Okay, ich habe mal bei einem Fernsehsender in der Live-Sendung einer ziemlich untergewichtigen Reporterin gesagt, auf die Frage, was man denn tun solle, mal richtig ungesund essen. Fettreich, cholesterinreich, richtig lecker. Sie war in Panik, weil ich dachte gleich an ihren Intendanten, das ist der größte Skandal in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, solche ketzerischen Thesen. Dann habe ich eine lange, für die Reporterin quälende Pause gemacht und habe dann gesagt, aber natürlich nicht jeden Tag, dann war sie wieder beruhigt. Ich finde, ich polemisiere gegen das Übermaß und ich polemisiere auch gegen die Political Correctness, also dagegen, dass man darüber keine Scherze machen darf, dass man da immer mitläuft. Und zum Beispiel bei der Diskriminierung von Rauchern. Man muss sich manchmal wirklich reinziehen, was für Begriffe da inzwischen verwendet werden und wie ein Raucher, der irgendwo heimlich raucht, der allgemeinen Verachtung und preisgegeben wird und an den Pranger gestellt wird, das ist auch unwürdig, das wird völlig überzogen. Dass natürlich Passivrauchen auch ein Problem ist, okay. Aber es gibt viele andere, viel erheblichere Probleme, über die man nicht so redet, aber es ist einfach in. Alle rennen mit, alle sind im Trend. Und Sie haben eben diese Trendfrage angesprochen. Ich finde, es wird ja manchmal darüber geredet, wie kann man sehen, dass junge Menschen heute im Glauben bleiben, dass sie bei der Kirche bleiben, dass sie in die Kirche gehen. Wir haben zwei kleine Kinder, 6 und 8, und wir stellen uns die Frage natürlich auch, sie gehen immer noch in die Kirche und ich hoffe, dass das auch weiter so ist. Aber wenn man sich fragt, was müssen sie denn lernen? Sie müssen lernen, dass Christsein heute bedeutet, nicht im Trend liegen. nicht im Trend liegen. Wenn man immer nur macht, was man so tut, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun, wenn man immer nur macht, was man so tut, dann steht nachher auf dem Grabstein, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Ja, aber das ist doch enttäuschend.
Dankeschön, Dr. Lütz. Liebe Zuschauer, wir haben gesehen, dass es zwar die merkwürdigsten und abwegigsten Dinge gibt, um das Leben zu erhalten, dass es aber auch überdenkenswert ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit dem Leben so umgeht, dass man vielleicht nicht von einem Arzt zum anderen rennt und dabei dennoch die Lebenslust steigert. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in unserer nächsten Sendung. Tschüss.